pedirle a mi Dios. He venido yo a pedirle a mi Dios.
Ich befinde mich in einem kleinen Kulturzentrum in La Boquilla, einem Fischerdorf am nördlichsten Punkt von Cartagena im Norden Kolumbiens. Es ist heiß, über uns braut sich ein Gewitter zusammen und neben uns liegt das Meer. Die Pforten dieses kleinen Kulturzentrums sind weit geöffnet. Die Leiter dieser Kultureinrichtungen spielen mit ihrem Team gerade einen Bullerengue. Ich lausche diesem Lied, diesem uralten Rhythmus von der Karibikküste Kolumbiens, in dem die Geschichte eines Mädchens erzählt wird, das zur Frau wird. In diese kleine Einrichtung am Strand kehren wir später noch einmal zurück. Aber jetzt erst einmal herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Kolumbienreise. In unserer ersten Folge waren mein Begleiter und Filmemacher Camilo und ich bereits in seiner Heimatstadt Bogotá unterwegs und auf den Kaffeeplantagen außerhalb von Medellín. Falls ihr die erste Folge mit dem Titel Bogotá also noch nicht kennt, hört doch mal rein. Camilo hält auch diese Reise hier wieder auf Video fest. Haltet also unbedingt ab ungefähr Mai 2026 Ausschau nach unserer Reise und den Behind the Scenes auf dem YouTube-Kanal von Edelweiß. Der heißt Fly Edelweiß. Da gibt's übrigens auch noch ganz viele andere Videos zu weiteren spannenden Destinationen. In dieser Folge geht unsere Reise durch Kolumbien nun also weiter. Wir sprechen mit dem schweiz-kolumbianischen Musiker Loco Escrito in Medellín.
Und ich glaube, auch heutzutage in dieser Welt ist es sehr wichtig, Brücken zwischen zwei verschiedenen Ländern oder Kulturen zu schlagen.
Wir erkunden außerdem die Stadt Cartagena im Norden des Landes.
In Deutschland ist dann Domino so ein Kinderspiel. Hier ist ein Erwachsenenspiel und es ist ernst. Siehst du, nur 4 spielen, aber alle gucken. So ist das jeden Nachmittag.
Sehr laut und man hört das Klacken von den Steinen auf dem Tisch.
Außerdem geht es um das Fischerdorf La Boquilla mit afrokaribischen Wurzeln am nördlichsten Punkt von Cartagena, wo wir Nina treffen, die vor einigen Jahren schon von Deutschland aus dorthin ausgewandert ist. Und mit ihr fahren wir in die Mangroven und lernen über das Leben der Fischer dort. Wir gleiten hier ganz langsam durchs Wasser in diesem schmalen Boot hier. Ist das auch das traditionelle Boot, womit gefischt wird?
Ja, genau. Die Fischer benutzen die gleichen Boote und nachher wirst du sehen, wie die benutzen und wie die Fische auch dann reinholen.
Wir sprechen auch mit den starken Frauen dieses Fischerdorfs.
Nice to meet you too, yes.
Und wir tauchen ein in die Musik der Karibikküste. Wir haben also wieder einiges vor, deswegen würde ich sagen, jetzt geht es los mit Folge 2 unserer Kolumbienreise.
Travel Tales, der Reisepodcast von Edelweiß.
Von Bogotá aus ging es für uns also weiter nach Medellín. Medellín liegt auf rund 1500 Metern Höhe im fruchtbaren Aburratal und es ist das wirtschaftliche und kulturelle Herz des Departements Antioquia. Mit mehr als 2,5 Millionen EinwohnerInnen im Stadtgebiet ist Medellín nach Bogotá die zweitgrößte Stadt des Landes. Ihr konstant mildes Klima, das ich auch schon merke hier, hat ihr den Beinamen Stadt des ewigen Frühlings eingebracht. Lange war die Stadt international, vor allem mit den Gewalteskalationen der 80er und 90er Jahre verbunden. Heute jedoch steht sie für städtebauliche Innovationen, Natur und soziale Projekte. also sichtbare und auch fühlbare Zeichen für einen tiefgreifenden Wandel.
Ja, gestern Abend bin ich angekommen in Medellin und hier ist direkt eine ganz andere Atmosphäre. Es ist viel wärmer und die Stadt ist auf jeden Fall auch schon früh am Morgen aufgewacht und laut. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, denn jetzt geht es zu meinem nächsten Gesprächspartner. Den kennt ihr vielleicht schon, vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört. Loco Escrito. Und den werde ich jetzt gleich besuchen und ein bisschen zu dieser Region hier befragen, denn er ist tatsächlich hier geboren und in der Schweiz aufgewachsen. Also er schlägt die Brücke zwischen der Schweiz und Kolumbien. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Camilo und ich machen uns also auf den Weg zu Loco Escrito, eigentlich Nicolas Herzig. Er wurde in Medellin geboren und wuchs in Wetzikon im Kanton Zürich auf. Heute gilt er als einer der prägendsten und erfolgreichsten Acts der Schweizer Musikszene. Mit einer Serie von Nummer-1-Hits eroberte er die Charts, seine Songs und Alben wurden mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet und 2018 wurde er bei den MTV Europe Music Awards als Best Swiss Act ausgezeichnet und bei den Swiss Music Awards gewann er gleich mehrfach.
Hi. Für mich auf Deutsch.
Alles gut?
Hallo, schön dich kennenzulernen.
Gleichfalls.
Jana, wie geht's?
Gut, alles gut bei euch? Ja. Camilo, no?
Ja.
Camilo, Jana.
Ja.
Camilo habla alemán.
No, inglés.
Inglés?
No, portugués.
So you learned to be Swiss.
Yeah, no, I have to. Yeah.
You arrived before 10 in Colombia.
We're a bit too early.
Yeah. No, but cool.
Sorry
cool.
for that.
No, no problem.
But you can take your time.
No, no, I'm ready.
Ja, tatsächlich sind wir etwas zu früh zu unserer Verabredung, also typisch schweizerisch.
Wir sind jetzt hier in deinem Haus, wo wir einen wahnsinnigen Ausblick gerade schon haben. Ja. Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben für unsere Hörenden, wo stehen wir gerade, was sehen wir, was riechen wir, was hören wir?
Also erstmal korrigiere ich dich, es ist nicht mein Haus, es wäre schön, wäre das mein Haus, aber wir sind dran zu arbeiten, dass wir hoffentlich auch irgendwann so ein Haus haben, aber wir konnten das mieten auf Airbnb. Wir sind da in Envigado.
Envigado grenzt an Medellin an und liegt etwas oberhalb, am Hang, inmitten von wunderschöner Natur.
Also weiter nach oben wird es eigentlich immer grüner. Haben einen wunderschönen Garten, ein wirklich fast zu großes Haus, aber wir machen da Sessions auch und ja, die Diversität der Natur ist hier wirklich sehr beeindruckend. Jedes Mal, wenn ich hier bin, packt mich das neu. Und wie gesagt, wir können nachher auch Mandarinen pflücken gehen. Es gibt noch einen Avocado-Baum.
Wow, Avocado auch.
Genau, Limetten gibt es auch. Und ja, Medellin, obwohl es eine sehr große Stadt ist, ist es für mich, glaube ich, die grünste Stadt der ganzen Welt.
Und während wir schauen, was es alles für Früchte in diesem schönen Garten gibt und ich euch die Aussicht beschreiben möchte.
Und hier haben wir jetzt auch schon einen schönen Blick über die Stadt.
Ist ein Kolibri dort in der Luft?
Ah, da ist ein Kolibri.
Ja, genau.
Wahnsinn.
Ja.
Wie cool.
Dass gerade jetzt ein Kolibri hier entlang fliegt, ist wirklich schön. Denn um Kolibris geht es tatsächlich auch in unserem Gespräch.
Es gibt eine sehr große Vielfalt. Überall hier in der Natur ist, glaube ich, eines der biodiversesten Länder der Welt. Ich glaube, das mit der größten Biodiversität nach Madagaskar.
Wow.
Und wir haben noch viele, es gibt zum Beispiel ein Kolibri beim Nevado del Ruiz. Vielleicht habt ihr den sogar gesehen auf dem Flug hierhin. Das ist dieser beschneite Vulkan. Mhm. In diesem Gebiet gibt es viele Arten, die es nur in Kolumbien gibt.
Madagaskar hat eine riesige Artenvielfalt. Brasilien belegt in den entsprechenden Rankings meist Platz 1 und wird dicht gefolgt von Kolumbien. Kolumbien ist vor allem unter den VogelliebhaberInnen bekannt, denn hier gibt es die meisten Vogelarten weltweit. Aber jetzt geht es erst einmal um den Kolibri.
Und das ist ja auch einer der Gründe zumindest, warum du jetzt hier bist. Denn dein neuer Song, vor 2 Tagen glaube ich, released, richtig, heißt auch Kolibri und da würde ich gerne ganz kurz mit dir drüber sprechen. Ich habe gelesen, dass dieser Song Brücken schlagen soll oder eine Brücke schlagen soll. Kannst du ein bisschen erklären, was das für eine Brücke ist und was sie verbinden soll?
Also auf der einen Seite die Brücke zwischen der Schweiz und Kolumbien. Ich trage beide Nationalitäten in mir. Das ist ein sehr großer Segen, sage ich mal. Ich habe auch beide Pässe, das heißt, ich kann hin und her reisen, so viel ich will. Und ich glaube auch heutzutage in dieser Welt ist es sehr wichtig, Brücken zwischen zwei verschiedenen Ländern oder Kulturen zu schlagen. Jetzt, wir haben vorhin über die Biodiversität gesprochen in der Natur, was jeder Mensch immer bewundert, verschiedene Formen, verschiedene Farben, verschiedene Hintergründe. Und im Moment macht der Mensch der Fehler, dass er diese Diversität im Mensch eher als eine Bedrohung sieht, als ein Reichtum. Also soll das auch auf die einen Seite natürlich meine zwei Heimaten verbinden, jetzt auch die Brücke, dass ich in der Schweiz viel erreicht habe, jetzt in Kolumbien auch viel erreichen will und ich weiter meine Komfortzone verlassen will, aber auch natürlich diese Brücke zwischen zwei Polos opuestos, zwischen zwei Extremen und zeigen, dass der Diskurs überall immer möglich sein sollte, man sich in der Mitte treffen soll. Also ganz klar, Diversität im Mensch drin ist Reichtum, keine Bedrohung.
Über deine Wurzeln möchte ich gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Jetzt würde mich erstmal interessieren, Kolibri ist ja, also warum hast du dich für diesen Titel entschieden? Was macht diesen Vogel gerade so speziell, dass du deinen neuen Song danach benannt hast?
Also auf der einen Seite, ich habe auch einen Kolibri tätowiert. Für mich war der Kolibri auch immer ein Sinnbild für was Künstler sind, weil von außen sieht das schön aus und alles ein von der Blüte zur anderen, vom Konzert zum anderen. Aber wir arbeiten extrem viel. Ich glaube, es ist ein Business, das eines der härtesten der Welt ist. Und wenn man nicht wirklich ein Kolibri ist, dann kann man das auch nicht. Also es ist auch so eine Metapher, dass ich auch gerne am Limit bin. Ein Kolibri muss 800 Blüten am Tag anfliegen, um überhaupt die Energie zu haben, zu überleben.
Und bei 800 uns, Blüten?
Genau. Und bei uns ist ähnlich, hat aber auch ganz eigene Skills, kann rückwärts fliegen. Das ist mal die eine Sache. Und die andere ist, wir haben diesen Song geschrieben mit Bull Nene, einer der weltgrößten Produzenten, wo uns in die Schweiz besuchen gekommen ist. Wir sind da in die Alpen gegangen, wo dieser Song auch entstanden ist. Also auch siehst du diese Brücke, das Unbewusste auch zuzulassen, zu vertrauen, dass was man in sich trägt, auch Gott oder das Universum oder wie man auch glauben möchte, einem da auch Antworten drauf gibt. Und diese Botschaft, die ich überbringen will, dass wir halt alle schlussendlich eine ganz große Familie sind. Also das trägt Kolibri alles in sich.
Nicolas ist in Medellin geboren und ist dann mit seiner Familie in die Schweiz gegangen, als er 6 Monate alt war. Ich frage ihn nach seiner kolumbianischen Seite.
Kannst du uns noch ein bisschen beschreiben, erstens, woher genau kommen eigentlich deine kolumbianischen Wurzeln? Wie weit reichen sie zurück? Und wie hast du sie für dich erkundet oder kennengelernt oder ausgebaut in deinem Leben in der Schweiz?
Ich glaube, seit Kind habe ich diese kolumbianischen Wurzeln viel fest gespürt, auch mehr als meine Geschwister, ich weiß nie wieso, und dann durch die Musik auch viel besser den Zugang dazu gefunden. Meine Texte waren immer schon Spanisch, meine Gefühlssprache, sage ich mal, ist Spanisch, obwohl manchmal mir auch im Spanischen die Worte fehlen, so wie auch im Deutsch. Und was die Wurzeln angeht, ist lustig, weil ich heiße Herzig, obwohl mein Vater Kolumbianer ist. Also sein Urgroßvater war Schweizer oder Ururgroßvater, ich kann es nie genau nennen, ist nach Kolumbien ausgewandert und hat dann aber immer wieder, haben die sich mit einer Kolumbianerin verheiratet. Das heißt, im Blut bin ich trotzdem noch irgendwie 0,5% mehr Schweizer. Aber das ist auch der Grund, wieso ich Herzig heiße, weil das verwirrt die Leute. Dann sage ich, hey, ja, mein Vater ist Kolumbianer. Und dann die so, hey, nein, das stimmt was nicht, der checkt da was nicht. Also das sind, war auch schon immer im Schweizer Blut in mir, so wie es aussieht, eine Faszination für Kolumbien. Auch meine Mutter, die lange hier gelebt hat, ist auch von ihrer Art sehr kolumbianisch, sage ich immer, sehr lebensfroh. Wir haben, ich glaube, diese Essenz, und ich nenne sie auch nicht gern kolumbianisch, weil ich schubladisiere nicht so gern, aber einfach dieser Mut, sich zu zeigen, wie man ist, sich auszudrücken, vor allem auch im Positiven, weil wir sprechen gerne über das halb leere Glas und nicht halb voll auf unserer Seite der Welt. Also nicht die, sondern dort. Und das hat mich immer ein bisschen gestört, schon als Kind. Also ich war als Kind schon sehr positiv getrimmt, aber wurde für das auch oft bestraft, sage ich mal so, oder nicht ernst genommen.
Also du hast schon immer irgendwie gefühlt, da ist noch ein ganz großer Teil in dir, vor allem in der Gefühlswelt, in der Sprache, in deinem Leben in der Schweiz. Hattest du das Gefühl, du eckst damit dann auch richtig an? Also hast du dich zugehörig, hast du dich beheimatet, hast du dich aufgehoben gefühlt in der Schweiz oder hast du dich immer irgendwie als andersartig empfunden und nicht so richtig reinpassend?
Ja, schon, so wie du sagst, andersartig, nicht richtig reinpassend. Was strukturelle Sachen angeht, fühle ich mich manchmal dort mehr zu Hause. Jetzt zwar lerne ich in diesem Prozess sehr kolumbianisch zu sein, auch wenn jemand spät kommt, wir sagen dann nicht als erstes, hey, du warst zu spät, sondern man umarmt. Das Schöne ist ja, man sieht die Person auch wieder nicht so das Fehlende anzusprechen, sondern das, was man hat. Und doch schon als Kind wurde mir oft gesagt, du bist zu laut, du bist zu verträumt, du bist das, du bist dies. Also ich habe schon gespürt, dass da irgendwas, oder ich habe lange gedacht, dass etwas nicht mit mir stimmt. Und immer, wenn ich in Kolumbien in den Ferien war, fühlte ich das viel weniger. Und was ich auch jetzt noch fühle, ist, in Kolumbien ist, oder in der Schweiz ist die Ruhe auf der Straße und oft das Chaos im Kopf. Und hier ist das Chaos auf der Straße und die Ruhe im Kopf. Also es ist halt auch ein sehr authentisches Fleckchen Erde, wie man hier Schwierigkeiten hat, überhaupt was zu haben, haben wir dort Schwierigkeiten zu sein.
Ich möchte wissen, wie viel von dieser kolumbianischen Seite heute in ihm steckt.
Und ich glaube, in der Musik ist alles kolumbianisch. Mhm. Weil das ist auch das, was ich von Kolumbien so liebe, diese Lebensfreude. Leider in Europa, in der Schweiz, Deutschland sprechen die Leute gerne über das Problem und konzentrieren sich nicht auf die Lösung. Und wenn du 80% nur über das Problem sprichst, dann wirst du keine Energie mehr für die Lösung haben. Hier in Kolumbien ist es umgekehrt. Hier sieht man immer eine Lösung, aber das Leben kommt auch viel dazwischen. Wie man so schön sagt, man kann nicht so fest abhängen vom Staat, von irgendwelchen Versprechungen. Das heißt, man muss seine eigenen Skills entwickeln. Und ich glaube, in der Musik, alles, was man hört, ist sehr kolumbianisch, doch die Arbeitsweise, die wir haben, ist auch sehr schweizerisch. Mhm. Und da lernen sie auch im Moment von uns, okay, dass sie sich selber ernst nehmen, dass nicht alles immer nur un parche, wie man sagt, ist so cool, wir sind jetzt im Studio und alles cool, sondern dass wir auch uns ernst nehmen und sagen, das ist unser Job, mit diesem Job nähern wir unsere Familie. Und deshalb würde ich sagen, das Klangbild war immer schon Kolumbien. Meine Art und Weise ist sehr kolumbianisch, meine Offenheit, ich bin laut und verspielt, aber meine Arbeitsweise ist sehr schweizerisch, was mir sehr zugute kommt und wo wir auch jetzt eine goldene Mitte am Finden sind. Und ich glaube, die Kolumbianer erziehen uns, was Lebenskunst angeht, und wir erziehen sie, was Genauigkeit angeht. Und ich sage auch, ich probiere, der perfekte Mix zu sein. So Pünktlichkeit des Schweizers, Organisation, Struktur des Schweizers, aber doch diese Lebensfreude, diese Passion, dieses sich selbst nicht so ernst nehmen, weil man sowieso nicht weiß, wie kommt es morgen. Also das ist auch was Gesundes.
Ja, heute reist Nicolas hin und her zwischen der Schweiz und Kolumbien. All das will er auch seiner Tochter weitergeben. Sie hat ihn bereits auf Reisen hierher begleitet.
Wo und wie tankst du auf deine Akkus?
Ganz klar mit meiner Tochter. Ich fange dann gleich an zu weinen fast, weil sie ist mein Motor. Wegen ihr habe ich auch alles erreicht. Sie hat mein Leben verändert. Sie ist mein Alles. Und meine Tochter, ja, sie zum Beispiel ist sehr naturnah, sehr interessiert. Wir haben auch eine Abmachung, dass ich einen Baum pflanze pro Mal, dass ich hier hinfliege. So auch dieses Bewusstsein, dass ich sehr auch unterstütze, solange es nicht im Extremen ist. Und mit ihr tanke ich sehr, sehr, sehr viel. Und ich lerne jetzt auch aber und muss das auch noch viel lernen, mit mir selbst Energie zu tanken. Wegen dieser, ich will es jetzt nicht Problematik nennen, sondern dieser Stärke, die wir auch haben, dass wir immer getrieben sind, noch weiter zu gehen und noch mehr zu machen. Und natürlich bei Musik machen. Also das ist meine Welt, die vielleicht das Schwierige ist, dass sie für andere, schau mal, wie schön der Schmetterling da.
Ein riesengroßer Schmetterling, ja. Braun und orange außen mit ein bisschen weiß.
Genau. Ich würde sagen, das lerne ich im Moment, auch mehr mit mir selbst zu sein. Und das schätze ich auch sehr in der Schweiz, diese Wälder, die wir haben.
Und nun widmen wir uns noch ein wenig der kolumbianischen Natur, hier vor der Haustür.
Wir pflücken dann nachher noch eine Mandarine, du darfst nicht gehen ohne. Und diese Gerüche, das tut der Seele gut. Man muss einfach auch empfänglich sein. Und manchmal muss die Entschleunigung zuerst stattfinden, um dann diese Empfänglichkeit auch zu haben. Genau.
Gesagt, getan. Wir gehen Mandarinen pflücken.
Ja, die sieht gut aus oder schon überreif. Nein, die sind eigentlich gut aus, aber schauen wir mal rein.
Boah, der Duft kommt schon direkt.
Jetzt schon, ja?
Wow.
Und das ist auch eine starke Erinnerung an meine Kindheit, dass man einfach Früchte pflücken kann und essen kann.
Mhm. Riecht sehr frisch, auch sehr zitronig. Ne?
Ja, sind ein bisschen säurer als bei uns. Mhm. Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, weil bei uns kommen die halt von anderen Ländern, reifen nicht am Stamm. Mhm. Und dann Die ist jetzt noch nicht ganz so reif, aber ich mag das, wenn sie ein bisschen sauer ist.
Ich mag auch lieber sauer als süß.
Ah ja?
Ja.
Und dann essen wir beide einen Teil der Mandarine.
Sehr sauer.
Sehr sauer. Wir haben halt schon viele gepflückt.
Wie heißt das, sauer macht lustig?
Ah ja? Ja, stimmt, schau mal. Wir lachen.
Ja, und damit verabschieden wir uns von Loco, von Nicolas und packen unsere Rucksäcke. Wenn ihr mehr von diesem Gespräch hören möchtet, wir bereiten gerade eine Bonusfolge mit Loco vor, die wir am 29.05.2026 veröffentlichen werden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert die Show am besten gleich. Jetzt geht es aber erst einmal weiter für uns zu unserem letzten Stopp auf dieser Reise. Es geht in den Norden des Landes, es geht nach Cartagena. Cartagena liegt an der Karibikküste Kolumbiens und gehört zu den ältesten kolonialen Hafenstädten Südamerikas. Cartagena war einst ein zentraler Knotenpunkt im spanischen Handelsnetz in Amerika. Die von Stadtmauern umgebene Altstadt, heute UNESCO-Weltkulturerbe, erzählt bis heute von einer Vergangenheit, die von Handel, kolonialer Herrschaft und der ständigen Bedrohung durch Piraten geprägt war. Kurz vor den Stadtmauern treffen wir Juliana in einem Café.
Hola,
hola,
gracias.
¿Cómo están? Juliana, nice to meet you.
This is Camilo.
Hi, Camilo.
And we're already jumping in here.
Love it, I'm ready, I already have my coffee.
Juliana hat eine beeindruckende Ausstrahlung. Sie ist wach und offen und, wie sich später noch herausstellt, ein wandelndes Lexikon, das uns nun die Stadt zeigen möchte.
So, jetzt haben wir hier einen kleinen Szenenwechsel hingelegt. Und zwar bin ich gestern Abend in Cartagena angekommen und hier ist direkt schon eine ganz andere Atmosphäre und ganz anderes Klima und es ist sehr heiß, tropisch und super bunt um uns herum. Und ich bin hier gerade nicht alleine. Mit wem bin ich hier unterwegs?
Hallo, ich bin Juliana Medina und ich bin Reiseleiterin hier in Cartagena. Und hier in Cartagena auch geboren.
Also geboren und aufgewachsen.
Genau.
Und wo befinden wir uns gerade?
Okay, jetzt sind wir in dem Viertel Getsemani.
Außerhalb der Stadtmauern der Altstadt liegt Getsemani. Ein traditionsreiches Viertel, das für seine lebendige Straßenkultur und farbenfrohe Streetart bekannt ist. Zugleich war Getsemani Anfang des 19. Jahrhunderts ein Zentrum der Unabhängigkeitsbewegung. Von hier aus trieben Handwerker, Arbeiter und die afrostämmige Bevölkerung Getsemanis maßgeblich den Druck voran, der 1811 zur Loslösung Cartagenas von der spanischen Krone führte.
Und es ist schon direkt ganz bunt hier. Ich glaube, wir hören auch gleich noch ein bisschen was über Street Art, richtig?
Genau. Also hier, so der Street Art, so wie überall der Welt, es ändert sich, so ist lebendig. Mhm. Und mal gucken, welche Figuren dann wir dann auch spät finden.
Ja, und auf die Street Art freue ich mich schon sehr, denn hier durch die Gassen zu laufen und die Geschichten hinter den Wandbildern zu hören, finde ich besonders spannend. Aber zunächst lotst uns Juliana zu den Mauern der Altstadt.
Okay, das hier, das ist Camellón de los Mártires. Das ist alle diese Büste, die wir sehen. Das sind die Männer, die dann in der Unabhängigkeit von Cartagena getötet wurden oder ja, also Martyr sind. Und das hier, das war der Eingang zu der Stadt. Also hier links, das heißt Muelle los Pegasos. Und dieser Hafen ist, wo die alten Schiffe dann angekommen, in der Stadt angekommen sind. Also hier, wir vorne haben dann den Uhrenturm.
Der Uhrenturm von Cartagena markiert als historisches Stadttor den Übergang von der Altstadt zum ehemaligen Vorstadtviertel Getsemani, wo wir uns gerade befinden, und gilt bis heute als eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt.
Man sieht verzierte Türme auch da hinten, auch alle farbig angemalt, ne? Sehr bunt.
Das ist, weil im Moment, du bist in ein sehr wichtigen Moment in de, nach Cartagena gekommen, weil wir nächste Woche haben wir unsere Unabhängigkeit.
Ja, und die Unabhängigkeit wird hier groß gefeiert.
Es sind ungefähr ein Monat voll mit Feiern.
Ein ganzer Monat.
Natürlich, es gibt eine Woche, wo es in dieser Woche 5 Events im Tag gibt. So, der Unabhängigkeit ist 11. November um 11.11 Uhr. Also, ihr habt Karneval in Köln, wir haben auch Karneval hier in Cartagena. Es wird sehr bunt gekleidet und man trägt auch oft die Klamotten oder die Kleidung, die dann man nicht so gerne hat, weil es wird sehr viel Farben kommen. Also man denkt, okay, diese Kleidung vielleicht trage ich nie wieder. Also es wird dann viel Wasser, es regnet, wir sind jetzt in Regensaison, aber das macht die Party noch besser.
Immer wieder laufen wir durch große Pfützen, denn noch vorhin hat es stark geregnet. Jetzt ist die Luftfeuchtigkeit sehr hoch und es ist wirklich warm.
Und ganz viele Früchte da drüben. Ah.
Oh, das habe ich in Deutschland so viel vermisst. Ein Mango, so wie hier, schmeckt nicht.
Wir müssen noch erklären, warum du so gut Deutsch sprichst.
Ah, ja, also ich habe an der Uni Deutsch gelernt und dann war ich als Au-pair. Dann habe ich als Au-pair dann nach Deutschland gegangen und dann habe ich ein ganzes Jahr in Norddeutschland gelebt. Es war sehr schön und danach bin ich zurückgegangen und wurde ich dann deutsche Reiseleiterin.
Aber die Früchte hast du vermisst, die kolumbianischen Früchte.
Das auf jeden Fall.
Was hast du noch vermisst aus Kolumbien?
Den Kaffee und die Leute, natürlich. Also die Wärme von den Leuten. Es ist anders.
Ja, genau das fällt mir auch auf. Die Stimmung hier ist offen, fröhlich und die Menschen nehmen einander wahr.
So, jetzt sind wir hier durch das Tor durchgegangen und stehen direkt irgendwie gefühlt wieder in einer anderen Welt.
Ja, genau. Jetzt sind wir in den Kutschenplatz. Das ist so wie eine von den wichtigen Plätzen hier in die Altstadt von Cartagena. Der Mann, den wir in der Mitte finden, das ist Pedro Heredia, der Begründer der Stadt.
Unterwegs begegnen wir immer wieder Menschen mit kleinen Wägen, die etwas verkaufen. Und alles ist bunt und trubelig.
Und hier wird Party gemacht.
Das sind die Rappers. So, die Rappers sind überall und dann die sind echt richtig gut. Also man sagt, man kann dann Namen oder woher man kommt oder einfach Wörter. Und dann die kommen dann und machen den ganzen Lied dann zusammen.
Ah, okay, also spontanes Rappen. Aha.
Und dann können wir in der Ferne auch schon das hier hören.
Und dann, was man da hören, das ist Cumbia.
Ah.
Tanz, das ist der traditionelle Tanz hier von den karibischen Küsten von Kolumbien oder auch von ganz Kolumbien.
Ja.
Das werden wir sehen.
Es
wird
cool.
Jeden Nachmittag hier getanzt.
Wollen wir mal darüber gehen?
Ja.
Wir nähern uns einem Platz und auch der Musik.
Diesen Platz, das ist Simón Bolívar Platz, so wie alle wichtig ist, das ist der Inquisitionpalast, Bundesbahn, Kathedrale, Gouverneur. Alle die wichtigen Gebäude sind hier in diesem Park.
Viele Menschen haben sich in der Mitte des Platzes angesammelt und eine Gruppe MusikerInnen spielen verschiedene Rhythmen und tanzen dazu.
Fiesta Independencia. Also es ist genau der Musik.
Wir sind umgeben von bunten Kostümen, verschiedenen Tänzen und jede Menge Menschen, die die Unabhängigkeit zelebrieren. Immer wieder wechseln die Tänzerinnen und auch die Kostüme.
Das hier im Palais, sieht man mehr die afrikanische Einfluss, also es ist nur afrikanisch. Also das kommt von den Afrikanern, die als Sklaven gebracht wurden. Sehr einfach, oder? Nee, das ist wirklich schwer. Also
ja,
das tanze ich, aber nicht so gut.
Und das ist jetzt viel schneller als das, was vorher passiert ist. Ne?
Guck mal das.
Es gab jetzt einen Kostümwechsel und dann jetzt hier in dieser Hitze diese schnellen Bewegungen. Wahnsinn.
Das Ganze, jeder Muskel, der Körper muss sich bewegen mit diesem Tanz.
Und dann geht es weiter für uns.
Oh, die
diese Gassen sind wirklich traumhaft. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie diese kleinen Gassen hier aussehen? Weil unsere Hörenden, die sehen ja jetzt gerade nicht, was wir sehen.
Genau, also das hier, das ist, heißt Calle Roman und das ist voll mit kleinen Laden. Dann es gibt ganz viele Souvenirshops, aber dann oben sind die schönen Balkone, die kolonialen Balkone mit allen Farben. Also Cartagena ist so, wie ich nehme die gelbe Stadt, so gelb. Also die Häuser sind gelb, aber auch die Sonne ist so gelb und ist so einfach so lebendig. Das hier, das ist eine von meinen Lieblingsbäckereien. Jetzt können wir und dann kannst du das riechen.
Oh ja, ich rieche es jetzt schon.
Und jetzt heißt Pan de Queso. Kaffee oder Tinto nennen wir. Also Tinto mit Pan de Queso. Also dann der Schnack.
Pan de Queso ist ein kleines warmes Käsegebäck aus Maniokstärke, das hier außen leicht knusprig und innen weich serviert wird. Oftmals gibt es dann dazu den Kaffee, der sogenannte Tinto. Ich frage Juliana, wie sie die kolumbianische Kultur hier beschreiben würde.
Das Leben ist zum Genießen. Das ist das Motto. Man kann man nicht glauben, wie ein Land so wie diese, wo alle lachen, wo alle so glücklich sind, wie kann man, das war, der Friedensvertrag war vor 10 Jahren, also ist nicht mal 10 Jahre. Also ja. Wie kann man alles das leben und auch noch traurig zu sein, froh zu sein.
Ja.
Und dann fügt sie noch an.
Wir sind mehr, also wir leben nicht so um arbeiten, wir arbeiten zu leben.
Juliana erzählt mir noch von ihrer Familie.
Also wir brauchen diese Familie, wir brauchen die Beziehung und das haben wir viel und die Beziehung sehr, auch ein bisschen dramatisch, das muss ich auch sagen, also die Soap Operas und die Telenovelas sind die Realität hier, also das ist mit dir und dann noch an den anderen Tag und der hat den Kind von den anderen und den Cousin, das ist auch noch in der Mitte, alles das, den Drama, aber das macht das Leben interessant.
Auch in der letzten Folge haben wir schon über die Wichtigkeit des Familienzusammenhalts und der kolumbianischen Großmütter, der Abuelas, gesprochen. Juliana führt uns weiter.
Ich finde es unglaublich, wie du hier durchnavigierst mit einer Leichtigkeit und einer Selbstverständlichkeit. Das ist richtig, du bist richtig stolz auf deine Stadt, richtig?
Das auf jeden Fall.
Das fühlt man und es ist total schön, dir hier so durchzufolgen. Wie würdest du Cartagena jemandem schreiben, der noch nie hier gewesen ist?
Boah, Cartagena ist warm, warm und so verschiedene Möglichkeiten, also den ganzen Wort warm, das ist eine Stadt und das ist Cartagena. Also warm in der, natürlich in der Temperatur, aber auch warm in der Leute, warm in den Tanzen. Jeder, alles ist gemacht, um dich warm zu fühlen, also dass du dich willkommen sich fühlst. Also die Häuser sind, also die Türen sind groß, dass du dich willkommen fühlst. Und es ist auch sehr vielfältig.
Und dann erzählt Juliana plötzlich...
Ich habe ein Bar.
Du hast eine eigene Bar?
Ja.
Nein. Das ist sehr cool. Wann hast du die eröffnet?
Vor 4 Monaten. Ganz neu.
Noch gar nicht lang.
Die wollen wir natürlich sehen.
Warum hast du dich entschieden, eine Bar zu eröffnen?
Okay, guck mal. Also in 2017 hatte ich eine deutsche Touristin, habe ich eine Tour mit ihm gemacht. Und er hat mir gefragt, Juliana, ich möchte diese Rum probieren. Und in diesem Rum kommt hier aus Cartagena. Und da habe ich die Flasche gesehen und habe gesagt, nein, das kenne ich nicht. Und er hat gesagt, was?
Und dann hat Juliana recherchiert. Sie kannte den Rum nicht, der aus ihrer eigenen Stadt kam und in Europa viele Preise gewonnen hat.
Und dann habe ich gefunden, dass der Rum wurde dann hier nicht in Kolumbien verkauft. Es wurde hier in Cartagena produziert, aber nicht hier verkauft, weil was die Kolumbianer, wir hier trinken, ist Aguardiente. Und ein Rum, aber auch der sehr jüngeren Rum war. Und keiner würde so viel für einen Rum dann bezahlen. Das bedeutet, dass alles wurde hier produziert, aber alles wurde exportiert. Dann seitdem habe ich dann mit dem Rum dann probiert, dann habe ich den, der dann Rum macht, dann kennengelernt, der Rummaster kennengelernt. Und dann habe ich ihnen gesagt, okay, wir sollen das hier auch in Kolumbien verkaufen. Also, weil wir hier in Kolumbien, wenn man Geld hat, dann kauft man Whisky. Und da habe ich gesagt, aber warum? Also Whisky kommt aus Europa. Wir können auch stolz auf einige Sachen auch sein. Und dann habe ich dann eine Partnership mit dem Mann, der dann den Rum macht. Dann haben wir dann Casa Dittador geöffnet.
Und das ist ihre Bar, die sie nun mit drei anderen zusammen leitet.
Was macht denn diesen Rum so besonders?
Mal probieren.
Ja.
Der Rum wird nun für uns vorbereitet und währenddessen frage ich sie, wie viel Mut für sie dazu gehört hat, diese Bar zu eröffnen.
Es ist einfach, also es ist ein bisschen schwer auch, weil ein Rumbar und eine Frau, ist normalerweise die Leute erwarten dann solche, es ist nur für Männer und es ist ein bisschen schwer, da muss ich auch sagen. Also ich als eine einzige Frau, aber ich finde das auch ein bisschen die Stereotypen auch ein bisschen zu brechen. Also ich, Rum ist mein Lieblings, also Drinks und auch für mich, ich finde, dass ich bin so stolz auf meine Stadt und auf die Sachen, die wir machen und so wie diesen Rum. Also das werden wir probieren, das ist mein Lieblings. Mhm. Das ist der 20-Jährige und okay, das ist ganz klein, dass du probierst.
Super, danke schön. Ui, und ein riesiger, schöner Eiswürfel.
Genau. Also nur dann zu probieren und dann Salut.
Okay.
Salut.
Und dann probieren wir den Rum.
Also ich muss gestehen, ich kenne mich mit Rum nicht so aus, aber der ist super lecker. Ganz weich.
Fühlt sich so wie ein Karamell.
Weich, rund, ja, auf jeden Fall gar nicht so streng oder so, wie ich jetzt erwartet hatte. Sehr, sehr abgerundet.
Genau. Das ist...
Den finde ich gut.
Ja, jetzt kannst du eine Flasche hier nach Hause mitbringen.
Und nach dieser leckeren Verköstigung führt uns Juliana zu einem besonderen Street-Art-Gemälde.
Das hier, der ist Gabriel García Márquez. Mhm. Gabriel García Márquez ist der Nobelpreis-Schriftsteller. Und er sagt, dass sein Nobelpreisbuch 100 Jahre Einsamkeit ist eine 300-Seite-Vallenato-Lied. Mhm. Weil Vallenato ist eine Musikrichtung, der über Geschichte zu erzählen ist. Mhm. Also jeder Vallenato, die du hörst, dann hat eine Geschichte, normalerweise über Liebe. Der Liebe, der sehr dramatisch hier in Kolumbien ist. Und das, so sind dann auch seine Bücher. Sein Stil zu schreiben hat man magischer Realismus genannt. Für mich ist kein magischer Realismus, es ist einfach mein Realismus, meine Realität. Mhm. Zum Beispiel ist eine Frau, die dann in den Bettdecken auf den Himmel also fliegt und dann weggeht. Das ist für mich normal. Also ehrlich gesagt, es klingt...
Das ist gar nicht so magisch, das ist ganz normal.
Ganz normal, das ist mein Alltag. Ich traume, dass einmal bin ich beim Tanzen und dann gehe ich in den Himmel und dann bin ich weg.
Okay, das ist die kolumbianische Realität.
Exakt.
Ganz langsam geht nun die Sonne unter.
Die Lichter sind angegangen. Kannst du noch mal ein bisschen die Atmosphäre jetzt hier beschreiben?
Jetzt denke ich, das ist, wenn die Einheimische eigentlich rauskommen.
Die Straßen füllen sich, die Menschen kommen aus ihren Häusern und treffen sich auf den Plätzen oder setzen sich zusammen vor die Haustür. Es gibt Streetfood überall und Juliana sagt...
Es ist schwer, in diese Stadt nicht zu verlieben.
Was liebst du am allermeisten hier an dieser Stadt?
Oh, die Wärme.
Die Wärme.
Die Wärme von alles. Also, so wie gesagt, alles ist so draußen, das Leben. Man kann das Leben anfassen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht auf Deutsch.
Oh, hier wird frisiert.
Ah, ja. Das ist denn hier, das ist der Hauptplatz von den Viertel, Getsemani. Und in diesem Hauptplatz, dann kommen die Einheimische raus. Es wird Friseur, das ist normal. Wir werden noch weiter sehen.
Und also man sitzt einfach auf dem Platz und trifft sich abends und macht sich Frisuren.
Konnte, das ist eine Möglichkeit.
Und dann höre ich aus der Ferne schon dieses bestimmte Klackgeräusch.
Okay, jetzt sind wir drin in den Callejón Ancho, also der breite Straße, weil es so breit ist. Und das sind dann, spielen dann Dominos. Eigentlich in Deutschland ist dann Dominos so ein Kinderspiel. Hier ist ein Erwachsenenspiel und es ist ernst. Siehst du, nur vier spielen, aber alle gucken.
Es ist sehr laut und man hört das Klacken von den Steinen auf dem Tisch. Jetzt wird neu gemischt.
Ja.
Beim Dominospielen geht es tatsächlich hoch her. Manchmal wird auch Mensch ärger dich nicht oder Schach gespielt, erzählt mir Juliana. Also ich könnte stundenlang hier stehen und die Menschen beobachten, die hier total ernst um einen kleinen Tisch auf der Straße sitzen und umringt sind von vielen weiteren, die anfeuern und rufen. Aber wir gehen jetzt erst einmal weiter durch die Gassen. Die Menschen sind draußen, überall gibt es Musik, Tanz oder Spiele. Denn Juliana möchte uns noch einen für sie besonderen Ort zeigen.
Jetzt laufen wir hier gerade übers Wasser, über eine Brücke. Was ist das für eine Brücke? Wo sind wir?
Jetzt gehen wir raus von Getsemani und jetzt gehen wir in den Viertel Manga. Manga ist eine Insel, deswegen müssen wir diese Brücke nehmen.
Und dann verrät mir Juliana, wohin sie uns nun führt.
Zuerst zeige ich dir meinen Lieblingsort, mein Geheimspot. Weißt du, eigentlich, also wenn ich einen Guy datet, Date, ich muss wirklich interessiert sein, um hier ihn zu bringen. Also das ist so meine...
Ein Special Platz.
Genau. Ich bringe nicht jemand hier. Also du bist besonders.
Oh, dankeschön. Da freue ich mich aber sehr. Ich bin sehr gespannt, deinen geheimen kleinen Lieblingsort kennenzulernen.
Wir laufen noch ein Stückchen weiter und dann...
Und jetzt tun sich hier so Platten auf. Sieht ein bisschen aus wie so kleine Dächer, auf denen man drauf rumlaufen kann. Und, oh nein, jetzt muss ich hier drüber hüpfen. Ui. Danke.
Okay. Und das hier, das ist mein Platz?
Das ist dein Platz.
Und dann sitze ich hier.
Ja.
Und dann schaue ich den Sonnenuntergang, denke ich über meine Sünde, manchmal komme ich mal mit Freunden, aber nicht, also das ist nicht ein Ort, um Party zu machen, sondern mit einem Freund, der ich eine bestimmte Konversation haben möchte oder mit einem Liebe .
Und wir schauen jetzt gerade hier auf Little Miami und auf die Boote und sitzen direkt am Wasser.
Little Miami wird die Skyline von Cartagena genannt, auf die wir gerade schauen.
Warum ist genau dieser Ort so besonders für dich, dass du wirklich auch nur ausgewählte Menschen hier mit hinbringst?
Für mich ist so wie so diese Festung, wo wir gerade sind, diese Festung ist 400 Jahre alt und es ist für mich, also ich bin in einem Teil, ein wichtiger Teil der Geschichte Cartagena und gleichfalls bin ich auch so frei. Also ist der Wind, man kann hier am Wasser, man sieht, wie das Wasser sich bewegt, wie die Boote sich bewegen und es ist einfach perfekt, ich weiß nicht. Also für mich ist das der perfekte Ort, um was zu überlegen, mit jemandem was darüber zu sprechen. Ich glaube, alles ist immer schön und gut, wenn ich hier bin.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du mir diesen speziellen Ort hier zeigst und auch für diese ganzen Insights, die du mir über Cartagena, über deine Stadt gezeigt hast. Ich bin ganz begeistert, ich bin noch voller Eindrücke und ich bin total fasziniert davon, wie viel Euphorie du für diesen Ort hier hast und für die Geschichte und was du persönlich draus machst und auch an Menschen wie mich weitergibst. Also ganz, ganz, ganz vielen Dank. Es war ganz großartig.
Mit so viel Liebe gemacht. Also ich finde das mein Ziel im Leben, also die Leute zu zeigen, wie schön, besonders meine Stadt, mein Land ist. Kolumbien ist ein Land mit, also natürlich jetzt kommt vor ein paar Jahren, wenn man nach Kolumbien gefragt hat, dann hat man über Pablo Escobar gesprochen und man könnte kein Bild sehen, also außer die schlechten Sachen. Jetzt weiter langsam kommt dann Cartagena als Destination und Medellin als Reiseziel. Aber ich denke schon, man braucht diese, es gibt, wir als Einheimische, wir sind die Gatekeepers. Also die Leute, die dann an die Tür stehen und wir können dann diese Tür öffnen, dann für unser eigenes Land. Und von dieser auch Unterhaltung, wir lernen auch viel. Also es gibt so viel zu tun, immer noch hier in Kolumbien. Und deswegen, ich finde, so toll, wenn die Reisen kommen und fragen und bringen und sagen, wie es woanders geht. Weil man reist nicht nur, wenn man ein Flugzeug nimmt. Man reist, wenn man mit jemandem von einem anderen Land auch spricht.
Und ich habe jetzt in diesem Fall beides gemacht. Ich habe ein Flugzeug genommen, aber auch mit dir gesprochen. Und ich bin ganz, ganz dankbar für diese ganzen Eindrücke.
Wir lassen den Abend an diesem wunderschönen geheimen Ort ausklingen und fallen später voller Eindrücke ins Bett. Denn am nächsten Morgen geht es schon wieder früh los. Wir treffen Nina in La Boquilla, das anfangs schon erwähnte Fischerdorf am nördlichsten Punkt von Cartagena.
Gracias. So, jetzt bin ich hier gerade in ein Boot eingestiegen, und zwar in La Boquilla, und habe gerade Nina getroffen. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, ich komme aus Frankfurt. Ich bin seit 15 Jahren hier in Kolumbien. Ich hatte einen Freund aus Cartagena in Frankfurt, habe ich auf dem Straßenfest kennengelernt an der Latino-Bühne, und er fand Frankfurt nicht so spektakulär. Er wollte gerne zurück in seine Heimat. Er hat gesagt, die Leute sind kalt und das Wetter auch, und hat mich gebeten, mitzugehen. Und ja, dadurch, dass ich schon Spanisch gesprochen habe, Tourismus studiert habe und in der Incentive-Agentur für lateinamerikanische Gäste in Frankfurt gearbeitet habe, in Sachsenhausen, habe ich dann beschlossen, hier mich zu etablieren, und habe eine Agentur gegründet, die sich auf kulturellen Tourismus und nachhaltigen Tourismus konzentriert. Und seit einigen Jahren bin ich auch die Botschafterin für nachhaltigen Tourismus und verantwortungsbewusstes Reisen in dem Bundesland Bolívar, wo Cartagena de Indias die Hauptstadt ist.
Also das ist schon super viel, und du bist quasi von Sachsenhausen, von Frankfurt in La Boquilla gelandet. Ja. Ich würde gerne noch mal ein paar Schritte zurück machen. Kannst du dich daran erinnern, als du das erste Mal hier gewesen bist? Wie war das?
Ja, also ich bin alle Strände von Cartagena abgefahren mit dem öffentlichen Transport, und als ich in La Boquilla angekommen bin, hat mich die Herzlichkeit der Menschen und die Gastfreundlichkeit total überwältigt, und die Fischer haben sich mit mir an den Strand gesetzt und haben mir erklärt, wie die Alcatrasse fliegen, wenn viele Fische unterwegs sind, wie der Mond steht, wenn wenig Fische unterwegs sind, und wie sie am besten fischen und wie sie alles so in ihrem Alltag bewältigen, und der Plan, von Tag zu Tag zu leben und sich jeden Moment zu freuen, in der Kombination mit dem guten Essen und der vielen Musik, habe ich mich so wohl gefühlt, dass ich einfach gedacht habe, in dem Viertel von Cartagena möchte ich leben, weil es auch ein Viertel ist, was noch nicht so viel Infrastruktur hat, und weil es auch ein Viertel ist, was wirklich konkret sehr ursprünglich ist. Die Strände sind wirklich sehr ursprünglich, und es kommen hauptsächlich kolumbianische Touristen her, nicht wirklich viele Ausländer bisher. Und ich fand das sehr, sehr schön, weil es eben nicht so überkommerzialisiert ist wie das historische Zentrum, weil wir haben sehr viele Kreuzfahrtschiffe, wir haben sehr viele Touristen. Cartagena ist die touristischste Stadt des Landes, und es ist einfach schon ziemlich viel los, und man verliert so ein bisschen den Kontakt zu den Einheimischen. Und deswegen habe ich beschlossen, in unserer Agentur Alternative Travel Cartagena dann eben uns konkret auf den Austausch mit den Einheimischen zu konzentrieren, und deswegen wirst du heute fischen mit den Fischern.
Deswegen sitzen wir jetzt hier im Boot, und es ist schon sehr warm, obwohl es noch sehr früh morgens ist. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen die Atmosphäre hier beschreiben. Was sehen wir gerade alles? Was riechen wir? Wie geht's dir?
Ja, es ist Natur pur. Es ist die Lunge hier, die größte Lagune von Cartagena, das heißt Ciénaga de la Virgen und Ciénaga de Juan Polo. Und es ist wirklich der Ort, wo alle Fischer für das ganze Dorf ihr Essen herbekommen, für alle Familien. Fast jede Familie hat ein Kanu, und alle fischen, entweder Krebse oder Fische. Es gibt sehr, sehr viele Vögel. Gerade jetzt genießen wir das, weil es sehr früh morgens ist, sind wirklich unglaublich viele Reiher und Möwen und Eisvögel. Ist lustig, Eisvögel bei 40 Grad, aber der heißt so. Martin Pescador. Und ja, es gibt rote Mangroven, weiße Mangroven, schwarze Mangroven. Es ist wirklich ein Wald, den wir auch aufforsten mit verschiedenen Projekten hier, weil wir ja in der Nachhaltigkeit arbeiten. Mhm. Machen wir verschiedene Reinigungskampagnen in den Mangroven und auch eben verschiedene Kampagnen, wo wir Mangroven pflanzen und den Mangrovenwald aufforsten hier. Und es ist ein unglaublich entspannte Reise durch die Mangroventunnel. Du wirst gleich sehen, es gibt den Tunnel der Liebe und den Tunnel der Freundschaft. Das haben die alles so genannt, ganz liebevoll. Und es ist der Ort, an dem die Fischer das tägliche Leben jeden Tag bewältigen.
Nina, Camilo und ich sitzen nun also in diesem Boot und Elias, ein Fischer aus dem Dorf, fährt uns durch die Mangroven, indem er einen langen Stab immer wieder ins Wasser und auf den Grund stößt.
Genau, der heißt Eliezer Manrique. Das ist der Vizepräsident von der Fischervereinigung hier von La Boquilla, von Los Arriberos. Und traditionell Fischer von seinem Opa, Vater und Urgroßeltern alles erlernt. Und der wird uns nachher ein bisschen was über die Techniken auch erklären.
Sehr, sehr cool. Er leiht uns jetzt hier sein Boot und fährt uns raus.
Genau. Der Stock, das heißt La Boga. Die Fischer heißen Bogadores und das ist eben diese Art, sich so fortzubewegen, dass sie in dem Sumpf mit dem Stock uns vorwärts schieben.
Ich möchte von ihm wissen, wie er sich hier fühlt, wenn er so durch die Mangroven fährt. Für mich ist es das Beste der Welt, wenn ich mit meinem Boot raus in die Mangroven fahren kann und den Menschen zeigen kann, wie schön es hier ist. Als er das erste Mal allein rausgefahren ist, war er gerade mal 7 Jahre alt.
Und sein Vater hat ihm es beigebracht und erklärt, aber der Wind war so stark, dass er nicht zurückkam. Weil er war so klein und das Kanu war so groß. Und der Stock ist natürlich auch ganz schwer, ne? Aha. Kannst auch mal fahren, wenn du willst.
Was ist dann passiert?
Naja, der Vater war ja da und hat ihm dann geholfen, aber es ist nicht so ganz so einfach.
Es sieht ganz einfach aus, aber ich kann mir vorstellen, dass es vor allem für einen 7-Jährigen nicht leicht ist, dieses Boot allein fortzubewegen. Das Wasser um uns herum ist nicht sehr tief und rechts und links gibt es überall etwas zu entdecken.
Also ich kann auf jeden Fall schon bestätigen, dass das hier eine ganz besondere Landschaft und Umgebung ist und ich habe das Gefühl, ich komme schon richtig runter, man hört die Vögel im Hintergrund und jetzt werde ich hier gerade aufmerksam gemacht auf etwas, was ich noch nicht sehen kann.
Ein Fischreiher. Da ist ein Fischreiher, der läuft da ganz langsam, ganz großer.
Ah, strahlend weiß stolziert er hier durchs Wasser und da sind ganz, ganz viele Vögel. Was sind das für welche?
Das sind Sumpfschnepfen und Möwen. Ganz viele einheimische Arten hier, da gibt es gar keine Übersetzung auf Deutsch. Aber ja, wir sehen jetzt gleich noch viel mehr Vögel.
Und man hört es so ein bisschen zirpen auch im Hintergrund. Und wir gleiten hier ganz langsam durchs Wasser in diesem schmalen Boot hier. Ist das auch das traditionelle Boot, womit gefischt wird?
Ja, genau. Die Fischer benutzen die gleichen Boote. Wir organisieren die Fahrten durch die Mangroven mit den Booten von den Fischern. Und nachher wirst du sehen, wie die benutzen und wie die Fischer auch dann reinholen.
Ich frage Nina, wie sich ihr Leben hier verändert hat.
Was mich am meisten fasziniert, ist das einfache Leben. Also ich bin völlig weggekommen von dem ganzen Materialismus. Ich bin seit 15 Jahren in Kolumbien und ich gucke überhaupt kein Fernsehen mehr. Mir ist mehrmals der Fernseher kaputt gegangen, weil ich ihn nicht benutzt habe. Wegen dem Salz und der Luftfeuchtigkeit ist er dann kaputt gegangen, wenn man ihn nicht anmacht. Und ich mag sehr gerne, habe ich festgestellt hier, das einfache Leben zu genießen, sich Tag zu Tag über das zu freuen, was man hat und sich nicht so viele Sorgen um die Zukunft zu machen, weil im Prinzip gibt's für alles eine Lösung und das demonstrieren die Menschen hier jeden Tag.
Immer wieder begegnen wir Vögeln und Krebsen und im Wasser kann man ab und zu die Fische sehen.
Noch ein Fischreiher hier. Die strahlen ja wirklich sehr weiß einem entgegen.
Die heißen auch Königsreiher, diese Art von Reiher. Es gibt Nachtreiher und es gibt bunte Reiher und Graureiher und das ist der Königsreiher.
Und so wie die Reiher hier auf die Fische lauern, versuchen auch wir uns nun im Fischen. Und zwar mit dem traditionellen Netzwerfen. Ein schweres, großes Netz wird erst mit einer bestimmten Technik zusammengerafft und dann mit Schwung weit nach vorne geworfen. Auch das sieht leichter aus, als es ist, das kann ich euch schon sagen. Wir bekommen es jetzt erst einmal vorgemacht.
Genau, und das Netz ist so ein rundes Netz und das wird dann einmal so ausgeworfen und entfaltet sich im besten Fall dann komplett.
Genau.
Und taucht ins Wasser ein. Und da hat er jetzt auch gerade tatsächlich wieder einen Fisch gefangen mit.
Genau.
So, jetzt bin ich dran. Okay, ich ziehe mal meine Schuhe aus.
Ja, und jetzt bin ich also dran. Ich steige aus dem schwankenden Boot ins knietiefe Wasser und...
So, Diana zieht das Netz ein. Das ist ganz schön schwer. Und dann werden Schlaufen gelegt. Für den nächsten Wurf alles vorbereitet. Jana nimmt Anlauf.
Es ist wirklich nicht einfach. Nachdem ich es noch ein paar Mal probiert habe, was eher weniger erfolgreich war, geht es für uns nun langsam zurück. Unterwegs sammeln wir noch eine der am Morgen von den Fischern ausgelegten Krebsfallen ein. Das ist ein Käfig, der auf den Grund des Wassers geschmissen wird und ein daran befestigter Faden mit Plastikflasche markiert die Stelle.
So, jetzt haben wir hier gerade einen Kasten nochmal aus dem Wasser gezogen und drin sind...
Das sind Krebse, die heißen Haiwa und da machen die wie so kleine Frikadellen. Da gibt es auch ein Festival, das heißt Festival de Haiwa in La Boquilla und da machen die wie so Meatballs, also Frikadellen mit dem Krebsfleisch und das ist eine Delikatesse und natürlich die Hauptversorgungsquelle für alle Fischerfamilien.
Und wir haben hier drei ziemlich große Krebse drin.
Ein kleiner.
Ein kleinerer. Ach, der sitzt da unten drunter, genau. Und
Es arriba es el macho.
Sí.
Oben ist das Männchen, unten drunter ist das Weibchen. Das Weibchen ist ein bisschen brauner. Mhm. Und kämpfen die noch.
Die kämpfen auch noch.
Wahrscheinlich um das Weibchen. Das Weibchen hat sich gerettet.
Das Weibchen ist wieder im Wasser.
Sehr schlau. Aber die sind schon in Kampfposition. Wenn die obere Schere nehmen, in die Luft nehmen, dann verteidigen sie sich.
Mhm. Also die beiden Männchen kämpfen jetzt hier im Kasten.
Genau, die wurden gefangen und die enden wahrscheinlich Haiwa al Ajillo mit Knoblauchsoße.
Während wir zurückschippern, frage ich Nina noch, warum sie sich neben den privaten Gründen für ein Land wie Kolumbien entschieden hat.
Also Kolumbien ist das vielfältigste Land Südamerikas. Es gibt den Pazifik- und den Karibikzugang mit Stränden, mit Dschungel, mit Wald. Es ist unglaublich. Es gibt Wüsten, es gibt Savannen, es gibt tolle Städte, ganz moderne Städte wie Medellin, ganz koloniale Städte wie Cartagena, eine Riesenhauptstadt mit einem tollen Goldmuseum wie Bogota. Es ist unglaublich vielfältig und es gibt auch Berge mit Schnee. Die höchsten Berge sind fast 6000 Meter hoch von Kolumbien und es ist wirklich eine Reise wert. Es ist sehr, sehr groß, viermal so groß wie Frankreich und es hat unglaublich viel zu bieten und man muss mindestens 3 bis 4 Wochen einplanen, um wirklich das ganze Land zu sehen, wenn man den Amazonas mit einbinden will. Da haben wir die Grenze zu Peru und Brasilien, was auch ein unglaubliches Dreiländereck ist. Ich habe als Tourleader gearbeitet für verschiedene Agenturen und die haben mich durchs ganze Land geschickt, deswegen weiß ich, wovon ich rede. Und das Land ist bereit für den Tourismus und ich kenne nicht ganz Südamerika, aber die meisten Leute, die ganz Südamerika bereist haben, haben gesagt, wenn du über die Grenze gehst, fühlst du einen Segen, weil die nettesten Menschen sind in Kolumbien. Das haben mir so viele Leute gesagt mittlerweile. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum ich mich hier so wohl fühle, weil die Leute einfach unglaublich gastfreundlich sind und unglaublich warmherzig. Sie sind sehr, sehr hilfsbereit und unglaublich freundlich und liebevoll. Und deswegen lade ich alle ein, herzukommen.
Ja, mit einer unglaublichen Wärme und Herzlichkeit werden auch wir von unseren zwei nächsten Gesprächspartnerinnen begrüßt. Nina Camilo und ich sind nämlich auf dem Weg zu zwei Damen aus der Gemeinde von La Boquilla, die mich wirklich beeindruckt haben. Wir treffen sie in einem kleinen offenen Restaurant direkt am Strand. Da müssen wir aber zunächst erst einmal hinlaufen.
So Nina, jetzt sind wir hier gerade schon wieder zu Fuß unterwegs,
ja.
Aus dem Boot ausgestiegen. Kannst du mal beschreiben, wo wir jetzt gerade entlang laufen?
Dieser Sektor hier hinten, das heißt Boquillita, Mar Linda und Via Gloria. Und dieser Sektor hier ist der obere Teil von La Boquilla. Und da hinten sehen wir Cartagena, die Stadt, so nah und doch so weit. Ist ganz lustig, weil wenn Feiertage sind und der Strand voll ist und alle frittierten Fisch und Kokosnussreis und Kochbananen verkaufen, dann ist am Abend immer ganz viel Verkehr. Und dann sagen die Leute, schöne Grüße an die Stadt.
weil es ist so nah, es ist doch so weit.
Ja.
Es gibt hier in La Boquilla auch keine richtige Straße, das heißt, hier haben wir die Strandstraße und hier fährt auch der Bus. Das heißt,
der Bus fährt hier auf dem Strand, genau wie die ganzen Mopeds und auch das Uber vorhin.
Ja.
Und dann treffen wir Isilda und Nuelvis.
Hola, nice to meet you.
Hola.
Nice to meet you
too. Nice to meet you too, yes. Hola, mucho gusto.
Hola, Nuelvis.
Die beiden haben ein paar Dinge mitgebracht, die ihr Leben verändert haben.
Ah, bueno, estos son cinturones. Cinturones hecho en coco.
Diese ganzen Gürtel hier, das sind alles Teile aus Kokosnuss, die wurden gefärbt.
Mhm. Also das sind Gürtel und wir sehen jetzt hier aus Kokosnussschalen verschiedene Ringe und da drin sind Perlen und
genau.
Alles ist super bunt gestaltet.
Ja, aus Holzperlen und Kokosnuss. Mhm.
Ja, sie haben also alle möglichen Kunstwerke mitgebracht, die sie selbst aus Kokosnüssen und anderen Naturmaterialien gefertigt haben. Schmuck, Schlüsselanhänger und eben auch Gürtel. Ich frage, warum dieser Schmuck ihr Leben verändert hat.
Bueno, nos capacitamos por unos dos años y medio con una fundación llamada Pro Boquilla y después estudiamos por tres años más con el SENA en elaboración de objetos artesanales, ya una carrera técnica.
Als der Fischfang hier nicht so gut lief, vor vielen Jahren, was ich dir vorhin erklärt habe, dass eine große Straße gebaut wurde und die Mangroven abgetrennt wurden von der Lagune und das Meer nicht mehr richtig in die Lagune reinlaufen konnte, hatten die Frauen von den Fischern die Notwendigkeit, sich irgendwie weiterzubilden und wollten ja sowieso was machen und wollten ihre Träume erfüllen. Und dann haben sie angefangen, einen Kurs in einer Stiftung zu belegen, das heißt Pro Boquilla. Mhm. Und da fing es erstmal an mit einem Handwerkskurs, um Schmuck herzustellen. Und danach haben sie weitere pädagogische Ausbildungen gemacht, weil die Revolution hier in der Gemeinde so extrem stark war, dass Frauen auf einmal sich eigenständig, selbstständig machen dürfen, dass viele Frauen gesehen haben, dass sie doch was machen können, dass nicht die einzige Lösung ist, nur den Männern zu kochen, zu putzen und zu waschen und auf die Kinder aufzupassen, sondern dass sie auch ihren Träumen nachgehen dürfen. Und das war sehr interessant, weil die Nuelvis zum Beispiel, die hat noch nicht mal das Zentrum von Cartagena besucht gehabt. Und als sie diesen Motor gesehen hat und gesehen hat, dass sie diese Kokosnussstücke hier herstellen kann mit diesem Motor, hat sie sich so in sich gefühlt und es wäre ihre Berufung. Und sie war so glücklich auf einmal, dass sie was machen konnte mit ihren eigenen Händen. Und als dann auch noch Einkommen generiert wurde mit dieser ganzen Aktivität, war natürlich der Traum komplett. Aber der Krieg und die Gewalt und die Probleme mit den Männern waren wirklich sehr, sehr krass.
Die beiden haben es sich also wirklich hart erkämpft, was sie jetzt hier vorstellen.
Also Damartes, erstmal um euch ein bisschen einzuführen hier in unser Projekt, heißt Damas und Madres del Arte. Das heißt Mütter und Ladies, Frauen der Kunst.
Nuelvis erzählt weiter. Mein Ehemann hat mich vor die Wahl gestellt. Entweder bleibe ich in diesem Projekt oder er lasse sich scheiden.
El estudio de las capacitaciones, yo dije que me quedaba con Damart.
Und dann hat sie gesagt, wenn du dich trennen willst, dann trenn dich. Aber ich möchte in diesem Projekt bleiben. Und ich bin geblieben. Und mir hat das sehr viel Freude bereitet.
Wow, also eine sehr schwerwiegende Entscheidung, ja, wirklich. Ja. Lebensverändernd.
Ja.
Sehr mutig, diesen Schritt auch zu machen. Kannst du sie fragen, wie viel Mut sie das gekostet hat, diesen Schritt tatsächlich dann zu wagen?
Que es un paso muy valiente y que cambió tu vida.
Sí, para siempre. Para siempre, felizmente para siempre.
Nuelvis berichtet später noch, dass ihr Mann sich nicht hat scheiden lassen und heute ein fester Bestandteil in der Unterstützung ihrer Arbeit ist. Er fährt die Materialien hin und her und unterstützt die Frauen, wo es geht. Ich frage Isilda, die Vorsitzende des Vereins ist, was sie nun mit ihrer Arbeit, mit dem Verein, mit dem, was sie geschaffen haben, weitergeben möchte.
Bueno, quiero el mensaje que les quiero dar es que había un sueño en la Damarte y era que lo que nosotros aprendimos
Der Traum von den Damates ist, Einkommen zu schaffen mit etwas, das ihnen Spaß macht. Ich möchte noch weitere Frauen mit einbeziehen in dieses Projekt, das aus etwas, das eigentlich ein Abfallprodukt ist, nämlich die Kokosnussschale, etwas schafft, das das Leben weiterer Frauen so positiv beeinflusst. Wir haben keine Pässe, aber es macht mich unglaublich stolz zu wissen, dass Teile, die wir hier schaffen, den Weg in die ganze Welt finden. Und dann hat sie noch eine Nachricht an die Welt. Man dürfe nie aufhören zu träumen, denn wenn sie es schaffen, würden es alle Frauen der Welt schaffen können. Und dann fügt sie noch hinzu,
Gott hat die Frau als ein göttliches Geschöpf kreiert und die Frau hat einen Wert, die kein anderes Wesen auf der Welt hat, und das sollen alle Frauen auf dieser Welt verinnerlichen, sodass sie sich niemals mehr minderwertig fühlen, egal was ihnen gesagt wird.
Und mit diesen kraftvollen Worten verabschieden wir uns von den beiden. Diese Begegnung wird noch lange nachhallen in mir. Ich bin wirklich tief bewegt von ihren Geschichten und von dem Mut, den die beiden aufgebracht haben, um ihre Träume umzusetzen.
Und jetzt laufen wir wieder auf der Strandstraße, die wir von vorhin schon kennengelernt haben, zum nächsten Ort. Wohin führt es uns jetzt?
So, jetzt seid ihr eingeladen, um die Trommelschule kennenzulernen. Und zwar ist es die Cooperación Cultural, die Kultureinrichtung. Die heißt Batambora. Und dieses Projekt entstand aus der Escuela Tambores de Cabildo. Das ist die erste Trommelschule hier in La Boquilla. Mhm. Die gibt es schon sehr, sehr lange. Und die haben 130 Kinder und bringen denen Werte bei, Moral, Flöte, indigene Flöte spielen, Trommeln, singen, tanzen, alles, was das afrikanische Weltkulturerbe hinterlassen hat in La Boquilla, weil das sind ja alles afrikanischstammige Menschen hier in dem Fischerdorf. Ja. Und in dieser Cooperación Cultural Batambora machen wir Trommelworkshops.
Wir sind also auf dem Weg zur Trommelschule, die wir zu Beginn der Folge schon gehört haben. Es ist super heiß und über uns braut sich allmählich ein Gewitter zusammen. Ich freue mich sehr aufs Trommeln, denn mein Papa hat auch eine Trommelschule und meine Mama hat auch viel getrommelt. Ich habe das also als Baby schon mitbekommen, deswegen ist die Freude nun riesig. Die Mitglieder der Trommelschule stellen sich und die Einrichtung vor und erzählen uns, dass sie mittlerweile die zweite Trommelschule, die zweite Kultureinrichtung hier sind.
Davis, Whitey und Joel leiten die und das sind die Gründer, die vor 17 Jahren in der ersten Trommelschule die Schüler waren. Mhm. Und die sind heute die Direktoren von der nächsten Einrichtung, Batambora.
Sie erzählen, dass viele Kinder damals hier am Strand waren und Kaugummis und anderes verkauft haben. Also haben sie damals versucht, einen Schutzraum zu erschaffen, eben für diese Kinder. Und das haben sie geschafft. Einer der Leiter spielt ganz nebenbei auf der Trommel. Ich gehe zu ihm und frage ihn, wie er sich fühlt, wenn er trommelt.
Son muchas cosas. Me acuerdo de mis ancestros.
Wenn ich trommel, habe ich viele Gefühle. Ich habe das Gefühl, dass meine Vorfahren mit mir sprechen. Ich denke auch an alle Schwierigkeiten und Hindernisse, die sich uns gezeigt haben, als wir mit dem Projekt gestartet sind. Ich empfinde sehr viel Freude. Und ich denke auch an alle Kinder. Und es ist ein befreiendes Gefühl.
A veces siento que hay alguien dentro de mí. Pueden ser mis ancestros, Er
hat das Gefühl, dass eine externe Kraft freigesetzt wird und dass seine Vorfahren in ihm wach werden und sich mit ihm in Verbindung setzen. Und ist auf jeden Fall eine Kraft, die nicht von ihm als Person kommt.
Die Kraft haben wir. Die Kraft haben wir hier gerade losgetreten.
Über uns beginnt es zu donnern. Ich frage ihn nach seiner Geschichte.
Wie hat das gestartet für ihn?
¿Cómo empezó todo?
Yo, tú y el tambor. Yo, detrás de mi casa, ensayaba un grupo.
In der Nähe unseres Hauses gab es verschiedene Trommelproben, die ich immer wieder gehört habe. Und eines Tages war die Probe fertig und die Trommeln standen einfach da. Also bin ich hingegangen und habe gespielt. Als sie mich spielen hörten, haben sie gefragt, wer mir das beigebracht habe. Und von da an habe ich meine musikalische Ader entdeckt und mich sehr verbunden damit gefühlt.
Wow. Und kannst du noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie dieser Moment war, als du zum allerersten Mal diese Trommel genommen hast und dann das übersetzt hast, was du gehört und empfunden hast?
Yo, bueno, el tambor, no sé, a mí me atrae mucho. Yo me sentí el niño más feliz de la vida la vez que toqué.
Ich war das glücklichste Kind auf der Welt und ich habe mich sehr verbunden gefühlt und wollte unbedingt weiterspielen. Wenn hier heute Kinder vorbeilaufen, lade ich sie immer ein, zu kommen und die Trommeln auszuprobieren. Denn dies hat damals mein Leben verändert. Die Trommeln haben mein Leben gerettet. Wenn die Kinder hier das erste Mal spielen, kann ich auch dieses Feuer und Glitzern in den Augen sehen. Das passiert also nicht nur mit mir, sondern mit vielen anderen auch. Hier lernen sie dann wichtige Werte: Ehrlichkeit, Respekt, Freundschaft und offen und transparent zu sein.
Das heißt auch hier wieder ein sehr lebensverändernder Moment. Wie ging es dann weiter für dich?
Der Weg, so erzählt er, war trotzdem nicht immer leicht. Seine Eltern seien dagegen gewesen, dass er Musiker wird, und ihm habe sich viel Widerstand in den Weg gestellt.
Y él murió en precarias condiciones, entonces ya no quería que yo me fuera por ahí. Pero yo pienso que yo no escogí ser músico, yo pienso que la música me escogió a mí.
Ich habe nicht aufgegeben, weil ich denke, dass nicht ich die Musik ausgesucht habe, sondern die Musik mich. Die Trommel ist das Nahrungsmittel der Seele. Er fügt noch an, heute seien seine Eltern sehr stolz auf ihn und würden ihm immer applaudieren.
Wie ist er mit diesem Widerstand umgegangen und wie hat er sich dann durchgesetzt, dass am Ende tatsächlich er hier jetzt sitzt und weitergeben kann?
Die Trommeln und die Musik sind ein kraftvolles Werkzeug, sie sind magisch. Mit diesem magischen Magneten können wir den Kindern eine Chance bieten, Werte vermitteln und andere Wege kreieren. Und dann möchten wir natürlich auch ein paar Rhythmen dieses kulturellen Erbes selbst erleben. Den Bullerengue habt ihr am Anfang der Folge ja schon gehört. Nun kommt
Cumbia, und da kommt die indigene Flöte zum Vorschein, die die Indigenen hier hatten, gemischt mit der afrikanischen Trommel, die von den afrikanischen Sklaven gekommen ist. Die Kleidung übrigens, die ist komplett aus Spanien. Das heißt, die Spanier haben diese Kleidung eingeführt, die Indigenen haben die Flöte gebracht und die Trommeln aus Afrika. Und das sind die drei ethnischen Ursprünge, die es in Kolumbien jeden Tag in allen möglichen Kulturvarianten zu sehen und zu essen gibt.
Tanzt traditionell ein Paar, das sich aber eher umspielt, als fest miteinander zu tanzen. Der nächste Rhythmus ist benannt nach dem schmalen Fischerboot, mit dem wir vorhin unterwegs waren. Das heißt Chalupa. Und vom Fischerboot-Rhythmus geht's jetzt zum zappelnden Fischtanz. Mapale ist der afrikanischste Rhythmus und ist sowohl im Rhythmus als auch im Tanz einem an Land zappelnden Fisch nachempfunden. Mapale! Hey!
Jana, du bist dran.
Ja. Ah, yes. No. Und nach ein bisschen Übung und auch mit der Unterstützung von Camilo und Nina und dem tollen Team der Trommelschule haben wir dann diesen Cumbia auf die Beine gestellt. Ja, und damit möchte ich mich nun verabschieden von einem Land, das mich sehr beeindruckt hat und von den vielen tiefgreifenden und inspirierenden Geschichten der Menschen, die ich unterwegs getroffen habe. Diese Reise hat mich wirklich bewegt. Und wenn ihr nun auch Lust bekommen habt, nach Kolumbien zu reisen, Edelweiss fliegt euch von Oktober bis März von Zürich direkt nach Bogotá und auch weiter nach Cartagena. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.